Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
Im Autokino.
Das hast mit du, Max.
Das, nein, mach nochmal bitte. Ich will, dass du das ohne Haspeln lernst jetzt. Mach okay. Das jetzt. Gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Autokino mit Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nanu.
Hallo, mein Name ist Max Nikolas Nachtsheim, aka Rockstar und der gute Freund von Nanu. Und es könnte uns nicht besser gehen an diesem Donnerstag, aber ich will die ganze Zeit Sonntag sagen. Heute ist Vatertag.
Heute ist Vatertag. Gott, Alter, hast du gerade heftig in die Eisen gedreht.
Ja, weil hier, der kommt da einfach rausgeschossen.
Mann, ey.
Wie ich, wenn ich so eine geile...
Wenn ich eine geile Alter an der Straße sehe. Ja.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nandu.
Hey, bei uns schon wieder die Hölle los, Leute. Wir sind hier irgendwo in... Wo sind wir eigentlich?
Ich weiß wirklich nicht.
Ich sehe hier links einen Erotikmarkt, rechts eine Spielhalle. Wahrscheinlich sind wir bei Max zu Hause.
Warst du schon mal in so einem Erotikmarkt drin? Ich frage mich immer, was es da gibt. So, es gibt ja, kennst du Erdbeermund?
Was?
Das gibt's immer in so Rasthöfen.
Nee, kenne ich nicht.
Hab ich noch nie von gehört.
Das ist neu. Nee, kenne ich nicht, aber ich wohne direkt neben Beate Useladen und ich war natürlich auch schon mal drin, ja. Aber ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, vor allem diese Wichskabinen. Ich frage mich immer, welches arme Schwein muss die sauber machen? Und vor allem, welches arme Schwein, die da reingehen?
Ich wollte sagen, also wenn einer ohne Internetverbindung, was ist denn da los eigentlich?
Das ist super krass,
oder? Wart ihr schon mal in der Wichskabine? Ihr könnt was gewinnen, wenn ihr uns das erzählt.
Ja, erzählt uns doch ein bisschen was aus eurem Leben, aus eurem
ehrlichen Leben. Sowas müssen wir eigentlich mal verlosen.
Aber da fahren wir wieder nach Würzburg, ne?
Ja, will ich ja auch.
Noch weiter nach Würzburg?
Ach,
wir müssen nach Frankfurt, Max. Max, der ist heute aber auch wieder verstreut.
Mhm. Ja, dann muss ich noch gleich Nummer 3er, klar.
Können wir vielleicht irgendjemanden anrufen, der uns da irgendwie aus der Misere hilft? Vielleicht Saul Goodman. Denn wir reden heute über, Achtung, Better Call Saul. Max?
Christian.
Ist natürlich der Spin-off zu Breaking Bad. Wir stolpern total.
Nein, nicht, wir müssen nach Würzburg, weil Würzburg ist doch in die andere Richtung. Wir sind nach Würzburg schon vorbeigefahren. Du verwirrst mich, Alter, wirklich. Wir sind doch schon fast in Nürnberg.
Ach so, ja, das kann sein.
Ja, okay, super schön. Andere Richtung Schwarzburg, durch den Nürnberg. Mann, Alter.
Ich bin so geflasht, Alter. Hier ist so vieles. McDonald's, KFC, Erotikmarkt, Spielhalle. Es ist so viel Geiles auf einem Platz, Alter. Das ist fantastisch. Das ist wie Phantasialand, nur besser.
Wie ist eigentlich der Akku von dem Ding?
Warte, ich guck mal nach.
Ja, guck doch mal bitte kurz. Haben wir noch zwei Balken oder haben wir nur einen?
Ja, wir haben noch zwei Balken.
Dann können wir super noch eine Folge aufnehmen.
Ja,
geil.
Cool.
Ich bin ready.
Ich bin auch ready. Reden wir ein bisschen über Better Call Saul.
Better Call Saul.
Hier steht Netflix Exclusive. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Es steht zwar auch die ganze Zeit immer da, aber ich habe mal irgendwo gehört, dass es eigentlich von einem anderen amerikanischen TV-Sender gemacht wird und die Folgen dann immer nur auf Netflix verfügbar sind, direkt nach Release. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ist ein Spin-off zu Breaking Bad oder das Spin-off zu Breaking Bad. Und es geht um Saul Goodman alias
Jimmy McGill.
Wie sieht's aus?
In seiner Anfangszeit heißt er nämlich Jimmy McGill. Aber ganz kurz mal, Breaking Bad. Wie geil war eigentlich Breaking Bad damals? Warst du ein großer Breaking Bad-Fan?
Ja, ich bin sehr spät eingestiegen in Breaking Bad. Und als ich es dann hatte, ich glaube vierte Staffel, habe ich es, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen weggebinged. Zack, war das Ding in mir drin. Ich hab's gefressen, Alter. Und es ist auch eine der wenigen Serien, die ich mehrmals oder wo ich Folgen mehrmals geguckt habe. So, ich mache sowas ganz selten, dass ich mich hinsetze und sage, ich guck das jetzt nochmal. Ich habe die ersten zwei Staffeln Dexter nochmal geschaut mit meiner Freundin. Ich habe Breaking Bad nochmal angefangen, aber nicht mehr ganz durchgezogen. Aber ich fand's so, so geil, echt. Das war wieder so ein Milestone, weil irgendwie...
Das war ein Game Changer, kann man sagen.
Im Gegensatz zu unserem Podcast im Autokino, kein Game Changer.
Ist halt kein Game Changer. Aber das war damals definitiv einer. Ich bin sehr früh eingestiegen. Ich bin mit der ersten Staffel eingestiegen, weil mein Papa mir das damals geschenkt hat und hat gesagt, das musst du gucken, das ist mega geil, Alter. Er glaubte damals, er hat die erste Staffel gesehen, meinte so, das könnte richtig, richtig krass werden. Und mein Vater sollte recht behalten. Das hat damals wirklich alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Es hat gezeigt, noch wie krasser cineastisch Serien sein können. Es hat Folgen gehabt, die teilweise die Folge, wo Hector mit der Klinge in dem Raum sitzt und wo sie eigentlich fast nur fast so ein Kammerspiel war. Ich finde das eine der unfassbarsten Folgen, aber auch die Folge, wo sie den ATM-Automaten irgendwie damals geklaut haben mit diesem Jungen und diesem Pärchen da. Das war gigantisch. Also da waren so viel krasse Folgen dabei und so viel geile Momente und so viel geile Figuren. Und tatsächlich war Saul Goodman einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Der kam und ich war direkt so, wow, Bob Odenkirk spielt denn wie ein junger Gott, Alter, oder ein etwas älterer Gott eigentlich schon.
Ja.
Und das ist so geil gewesen damals irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, ehrlich gesagt, ich habe mir das so ein bisschen gewünscht. Ich wollte schon ein bisschen mehr über den Typen erfahren. Und man lernt ihn dann halt einfach nochmal in Better Call Saul ein bisschen besser kennen, auch von der ganz anderen Seite nochmal. Und genauso wie man Mike auch noch mal ein bisschen besser kennenlernt, was ich richtig, richtig gut finde.
Mike ist super.
Ja, aber der Mike ist richtig, richtig geil.
Also dieses Spiel aus diesem trockenen, sehr aggressiven, aber eigentlich auch, er ist ja trotzdem fair. Ja. Mike ist ja sehr abgebrüht, aber fair. Das finde ich geil an ihm. Und ja, Goodman ist halt so dieses kleine, aufgebrachte Wiesel, der aber sehr geschickt ist in dem, was er tut. Und ich finde, wenn man dann Better Call Saul guckt, so wird das Ganze noch... Also, der Typ ist einfach unfassbar. Also was der an Kniffen rausholt, wie der Verhandlungen...
Er ist halt auch ein wortgewandter Motherfucker, genau wie...
wie?
Ich es bin.
Wie wir es sind. Wie ich es bin. Was ging's? Wortgewandte Motherfucker. Ich finde das auch großartig. Ich mag das sehr, sehr gern. Und ich habe mir tatsächlich so eine der wenigen Figuren, von denen ich mir mehr gewünscht hätte, war er so.
Ja.
Neben Walter und Mike und so. Und schön, dass er und Mike jetzt sozusagen eine eigene Plattform haben, um sie nochmal auszutoben. Wie heißt der gute Vince Gilligan?
Vince Gilligan, ja.
Vince Gilligan produziert ja, aber auch noch mit Paul Gold, glaube ich.
Peter Gold und Peter Melissa Gold. Bernstein.
Genau, die haben auch alle bei Breaking Bad mitgearbeitet. Und es wird relativ schnell klar, dass eine ähnliche Qualität herrscht. Man muss vielleicht trotzdem dazu sagen, Breaking Bad war halt wahnsinnig krass in seiner Erzählstruktur und hatte halt auch eine ganz, ganz große Geschichte, die immer größer wurde. So. Und Better Call Saul ist ganz anderes Kaliber im Umfang seiner Geschichte, weil eigentlich erzählt es ganz viel kleine Geschichten. Es ist viel persönlicher. Es geht ja viel mehr um Familien, um Brüder und so weiter und so fort. Und fühlt sich auch eigentlich ganz, ganz anders an. Zumindest der ganze Plot rund um Saul, bis auf diese Anfangsszene mit Tuco, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber ansonsten ist das Ganze sehr, sehr, sehr mehr in diesem ganzen Anwaltskontext angesiedelt, aber es ist nie langweilig, es ist nie trocken, es ist wahnsinnig gut gespielt, es hat tolle Kniffe. Jetzt nehme ich eigentlich mein Fazit schon voraus, aber ich will so ein bisschen die Leute auch heiß machen, wenn sie jetzt nämlich wegen dem spoilerfreien
Teil... jetzt dranbleiben, Leute!
Dass es ganz, ganz großartig ist und dass hier mit ganz anderen Mitteln gearbeitet wird, die aber genauso gut funktionieren. Man bedient sich trotzdem dieser sehr, sehr großen Bilder oder dieser beeindruckenden, schönen Kamerafahrten und dieser Bilder, die Breaking Bad ausgezeichnet haben, die im wahrsten Sinne des Wortes mit Preisen und so weiter und so fort. Die haben eine ganz, ganz tolle Bildsprache gehabt in der Serie. Und das war alles sehr, 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 sehr gut. Also ich bin ein großer, großer Fan gewesen und bin auch Fan von Better Call Saul.
Ich auch und ich lese jetzt einfach mal vor, was wir jetzt zur Storyline stehen haben. Mhm. Das hast du geschrieben, also wir haben das nirgendwo rauskopiert. Anfangssequenz bei Staffel 1 sowie bei Staffel 2, über die wir auch reden werden. Saul arbeitet bei Cinnabon, einer Bäckereikette für Süßspeisen. Übrigens sieht das so geil aus, Alter.
Ich habe das mal live gesehen in Universal Studios und ich habe es nicht gegessen damals.
Warum?
Ich habe es so bereut, weil...
Ey, wie gut das aussieht.
Das sieht so lecker aus, als
ob man einen süßen Teig noch so in so Zucker wirft und dann nochmal...
Da kommt nochmal so Glasur drüber und es ist wirklich unfassbar lecker.
Und ist bestimmt auch so gesund und... Ja,
die Bilder sind super gesund, ja.
Die Bilder sind je in schwarz und weiß gehalten und verraten nicht viel. Man kann aber annehmen, dass Saul sich inzwischen in einer Art Zeugenschutzprogramm befindet, da er sein Aussehen leicht verändert hat und sehr unruhig wirkt, sobald zwielichtige Personen in die Nähe von ihm kommen.
Genau, und das ist ganz interessant, weil man weiß zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht, also ich weiß noch nicht, vielleicht wurde es auch schon irgendwo gesagt, ich bin dumm, aber man weiß gar nicht, befindet man sich jetzt... Also das Einzige, was man weiß, es liegt in der Zukunft von dem...
Was man dann in der Serie
was man in der eigentlichen Better Call Saul Serie sieht. Also spielt danach. Die Frage ist, spielt es noch vor Breaking Bad oder spielt es nach Breaking Bad? Und das ist halt die Frage, die sich... Und man wird es gibt auch nur diese eine Sequenz in der ersten Staffel am Anfang direkt. Dann kommt halt jemand rein, dann wird er unruhig und in der zweiten Staffel gibt es ja wieder, dass man ihn da wieder sieht. So.
Genau. Was glaubst du, wie viele Breaking Bad Charaktere tauchen dann noch in Better Call Saul auf? Gibt es noch... einen richtig großen Knall. Ich glaube, so Walter White wird irgendwann nochmal so durchs Bild steppen oder...
Also ich glaube, dass diese Karte irgendwann noch benutzen werden. Ich glaube, dass Jesse oder... Irgendwann werden sie diese Karte nochmal spielen, weil Jesse und Walter sind halt einfach so bezeichnende Figuren. Die sind ja auch einfach... Es sind halt auch einfach inzwischen popkulturelle Statusfiguren und so. Und ich glaube nicht, dass man da... Es wäre sehr selbstbewusst, es nicht zu tun. Deswegen also, fände ich es cool. Weil ich meine, wenn der Cameo drin wäre, wäre er halt sinnlos. Dann wäre er halt nur so, ey, der kommt genau. Hin und bestellt irgendwie bei dem was zu essen oder geht mal in die Anwaltskanzlei und geht wieder raus oder ist bei seiner Frau oder sonst sowas. Aber ich glaube, dass wenn sie auftauchen, dann würden sie nur ganz kurz auftauchen und ich glaube, dafür ist man sich wahrscheinlich zu schade und das finde ich auch gut so.
Ja gut, man könnte natürlich auch so eine witzige Situation schaffen. Jemand steht vor einem in der Schlange und holt sich da gerade einen Kaffee oder so, ja. Aber... Ich weiß, dass wohl Jesse fast gecastet worden wäre für die dritte Staffel oder so. Also die arbeiten da an irgendwas. Und er hat aber auch schon gesagt, ja, wir hätten es schon längst gemacht, wenn wir wüssten, wie wir es am besten machen sollen. Also die wollen auch keinen Scheiß machen und die müssen sollen auch keinen Scheiß machen. Die können sich richtig erlauben, das lange auszureizen. Und wenn am Ende halt gar kein Cameo mehr kommt, kommt halt keiner mehr. Weil ich glaube, die Serie ist mittlerweile auch sehr erfolgreich und... Ja, die können da ihren eigenen Handlungsstrang mit anderen Charakteren aufziehen und die bräuchten es nicht. Es, natürlich irgendwie lechzt das Fanherz danach, ne, dass da irgendjemand mal reingeschaltet kommt.
Aber das gibt halt das Schöne an Breaking Bad, ist, dass zwar Jesse und Walter super Figuren sind, aber dass halt das Universum von Breaking Bad auch genug andere Figuren mit sich bringt. Und die können sie viel schöner einbauen. So okay. Zum Beispiel Tuco oder Hector oder die Zwillinge. Oder also da gibt es halt einfach noch ganz, ganz, ganz tolle andere Figuren. Und damit lässt sich besser arbeiten und darauf gehen wir jetzt ein bisschen ein.
Also ich lese jetzt mal ein bisschen vor und du gräbst mir einfach rein, sobald du was sagen willst.
Genau, du liest es einfach vor und wir reden dann so ein bisschen über das, was ich da aufgeschrieben habe. Weil ich glaube, das ist besser als jetzt das, so zu tun, als wäre das Vorgelesene frei interpretiert.
Genau, 2002 geht's los. Jimmy McGill ist ein sehr wortgewandter kleiner Anwalt beim Staat, der die besonders heftigen Fälle abbekommt.
Genau, er kriegt ja immer diese... Alter, lesen wir mal weiter, dann haben wir nämlich gleich ein Beispiel.
Ja, ist ein Pflichtverteidiger einfach, ne?
Pflichtverteidiger.
Direkt am Anfang verteidigt er zum Beispiel 3 Studenten, die eine Leiche geschändet haben.
Ja, das ist so, ey, das ist so geil. Ich liebe diesen Anfang, der ist so trocken. Er steht ja dann auf dem Klo und redet mit sich selber und der liebe Anwalt und blablabla. Und hält dann so seinen Vortrag, den er dann später auch als Plädoyer hält.
Für solche Sachen kriegt er nur wenig Geld, beziehungsweise $700. Er hat ein winziges Büro in einem Nagelstudio, in welchem er auch wohnt. Ja, das sind so Asiaten und es ist mega. Also dieses Büro ist so witzig irgendwie und auch dieses Verhältnis zu diesen Asiaten.
Ja, weil sie sind auf der einen Seite von ihm abgefuckt, auf der anderen Seite spielt er auch so ein bisschen damit. Er ist ja charming, also das muss man ja sagen. Jimmy McGill, auch in der kleinen Rolle als dieser Pflichtverteidiger, ist wahnsinnig, wahnsinnig charming. Und man merkt ganz, ganz schnell, er hat seine eigene Handschrift in seinem... Er ist schmierig halt. Er ist auf so eine angenehme Art und Weise schmierig. Das ist ja auch der Grund, warum er dann später so ein bisschen bei diesen ganzen alten Sachen und sowas mit einsteigt. Und das ist krass. Also er verkörpert von Anfang an halt das, was man so an ihm geliebt hat, aber in einem ganz anderen Kontext.
Parallel besucht er seinen Bruder Chuck, der unter einer psychischen Störung leidet, bei der er alles meidet, was mit Stromnetzen zu tun hat. Also Handy und so weiter, müssen sie dann immer in den Briefkasten schmeißen, sie müssen sich immer erden, bevor sie in sein Haus gehen und genau. So. Mega, mega stranger Typ. Er glaubt, die Strahlung würde seinen Körper zerstören. Chuck ist eigentlich einer der mächtigsten Anwälte in Albuquerque und Teil von HHM. Das Verhältnis zwischen den beiden, HHM ist eine Anwaltskanzlei.
Genau,
ist
die Anwaltskanzlei von Harmon und von McGill und ich weiß nicht mehr, wie der erste Name ist, kriegst du immer ganz zusammen. Aber das ist halt diese Riesenanwaltskanzlei.
Und das Verhältnis zwischen den beiden ist brüderlich. Also wirklich brüderlich, ja genau. Das ist noch nicht so ganz klar. Ja.
Am Anfang denkt man nur so, das ist der arme, dumme Bruder. Und der hat ein riesiges Problem, weil er irgendwie nur mit so Xavier Naido mit der Aludecke rausgeht und so. Dann haben sie halt dieses... Er hilft ihm halt die ganze Zeit und bringt ihm halt immer Eis und verpflegt ihn so ein bisschen. Man denkt so, okay. Da merkt man halt auch so, dass dieser Jimmy McGill erstmal grundsätzlich kein böser Typ ist, sondern dass der auch Gefühle hat, dass er nicht eiskalt ist. Fürsorglich ohne Ende. Der ist eigentlich auch, der ist nicht naiv, aber der ist so ein bisschen auch so, ja, der stellt sich auch ein bisschen doofer an und so.
Nach dem gescheiterten Versuch, die Kettlemans zu vertreten und einem ersten Konflikt mit Tuco, kommt Jimmy auf die Idee, sich den Alten anzunehmen, da er für diese ein gutes Händchen hat, also den alten Menschen. Ja. Er entdeckt bei einer riesigen Altersheimkette, dass die Leute über den Tisch gezogen werden. Allerdings ist der Fall so groß für ihn und er wendet sich an HMM, seinen alten Arbeitgeber, die ihn, glaube ich, irgendwie gefeuert haben. Also er war in so einer Art Poststelle, hat er da gearbeitet, hat er quasi die Akten sortiert, dann hat er so seine Ausbildung heimlich gemacht, genau, bei irgendeiner samoanischen.
Samoanischen Anwalt. Also es hat sich zum Anwalt ausbilden lassen, irgendwie per Fernstudium.
Ja.
Und ist dann irgendwann ganz, ganz stolz und zeigt es denen, aber er kriegt halt nicht die Anstellung, weil sein Bruder, und dann merkt man dann halt irgendwann so in der dritten, vierten Folge, sein Bruder, der ja anfangs erstmal nur dieser zerbrechliche Typ ist, und dann erfährt man irgendwann, der ist Anwalt, und dann denkt man so, oh, der ist bestimmt irgendwie, die haben bestimmt irgendwie zusammen gearbeitet oder sonst was. Und dann merkt man so, nee, sein Bruder ist eigentlich ein Wichser, weil sein Bruder will ihn eigentlich unten halten. Und Chuck ist richtig, richtig, richtig darauf, weil er nennt ihn ja auch immer Slippy McGill.
Slippin' Jimmy, den Trickbetrüger, genau.
Slippin' Jimmy. Und sagt halt immer, er war als Kind ein Trickbetrüger, er hat unsere Eltern abgezogen und sonst irgendwas. Er hat ja so ein ganz, ganz komisches, hat so eine ganz komische Wut auf ihn.
Ja, er sagt dann auch die ganze Zeit so, ja, du bist kein Anwalt, und er ist so, pocht immer so auf das Recht, und er ist ja so, also mich nervt dieser Chuck da schon. Zu dem Zeitpunkt nervt er mich wahnsinnig. Also weil ich mir denke, Alter, gönn deinem Bruder das doch mal, dass er es geschafft hat, sich irgendwie da hochzuhasseln. So, helf ihm jetzt doch einfach mal. Vielleicht kommt er dann endlich von dieser Slip-and-Jimmy-Scheiße weg so. Aber du drängst ihn ja zu seiner Rolle einfach.
Voll, er drängt ihn, hält ihn die ganze Zeit mit Absicht unten, ja, weil er merkt auch, dass er geschickt ist, weil Jimmy ist nicht dumm. Das merkt man in den ersten Szenen. Das merkt man in einer meiner absoluten Lieblingsszenen direkt am Anfang. In der Verhandlung mit Tuco. Weil sie wollen ja diese Kettleman-Story, die finde ich relativ... Also diese Kettleman-Story ist für die Story eigentlich nicht relevant. Es gibt halt diese Kettlemans, die haben einen Trickbetrug gemacht mit 1,6 Millionen. Das ist eine Familie, ein Typ und eine Frau. Die sind eigentlich so obere Mittelschicht. Oder ja, die sind schon Oberschicht, also ein bisschen Oberschicht.
Ja,
so.
Doch schon. Ja.
Und haben halt zwei Kinder und die haben Trickbetrug gemacht. Und er will halt, er riecht diesen Fall und er will ihn halt als Anwalt zur Hilfe ein, weil er denkt, er kann da ein bisschen was abräumen, und das ist halt genau sein Ding. Und dann lehnen sie ihn ja ab, weil sie sagen, das ist ein krasser Satz, finde ich, der ist auch ganz entscheidend in der Serie, die sagen zu ihm, sie sehen aus wie ein Anwalt von Leuten, die schuldig sind. Und das ist eigentlich tatsächlich eine sehr, sehr gemeine, aber sehr, sehr genaue Formulierung über Jimmy McGill bzw. Saul Goodman, weil das ist es ja, er ist ja dieser schmierige Typ und genau, er ist halt nur Pflichtverteidiger und so weiter und so fort.
Ja.
Und er buhlt dann um diesen Fall. Und um diesen Fall auch noch weiter ranzukommen, will er halt irgendwie eine Situation kreieren, in der die Kettlemans Scheiße bauen. Und deswegen will er so einen Unfall provozieren. Also mit so diesen zwei Zwillingen, diese Zwillinge, diese Rothaarigen am Anfang, die er dann halt beauftragt, die erst ihn verarschen wollen. Dann beauftragte sie in der ersten Folge, dass sie sich vor ihr Auto schmeißen sollen, so wie sie es bei ihm getan haben. Und dann geraten sie ins falsche Auto und dann gerät ein Konflikt mit Tuco, weil sie halt die Oma vom Tuco irgendwie versuchen wollen. Und wir wissen, Tuco ist ein verrückter Kokser, der unfassbar krass spielt. Also dieser Typ, der den Tuco spielt, den liebe ich. Der ist ein extrovertierter, widerlicher, den hasst man halt von der ersten Sekunde an. Das ist so geil an ihm. Und der nimmt die dann halt gefangen und will die halt eigentlich umbringen, und dann verhandelt Saul Goodman mit dem. Und dann sagt er so, ja, und dann sagt er, ich spreche ihnen vier Beine. Und dann sagt er so, ja, aber eigentlich geht es ja hier nur um zwei Beine und sonst irgendwas so, weil es ist ja nur eine Person zu Schaden gekommen. Das heißt, es geht um ein paar Beine, bricht jedem ein Bein. Und dann geht er diese Verhandlung in der Wüste. Und das ist mit einer der... Der ist sehr Breaking Bad-ig, der Moment. So, er ist super Breaking Bad. Aber der ist so geil. Und wie der redet und wie der den an die Wand redet und sowas. Ich habe das auf Englisch und auf Deutsch geguckt, diese Szene. Das ist natürlich im Englischen nochmal, weil Odenkirk einfach, er ist ein abgefuckter Typ. Aber es funktioniert auch im Deutschen sehr gut. Es ist super, super, super großartig. Ich kann diese, also das war so der Punkt, wo ich sagte so, ja Mann, diese Sendung wird geil. Weil die erste Folge habe ich noch so ein bisschen so, ja, das wird schon, glaube ich, cool. Auch so mit dem Anfang, so mit den drei Jungs da, diese Gerichtsverhandlung, ja, fand ich schon krass. Aber, und das ist ja das, wo die Serie ihre Stärken rausholt, wenn Jimmy McGill eigentlich schon diese Saul Goodman-Taktiken anwendet. Davon hat die Serie halt sehr viel, aber auch nicht zu viel. Und das ist so der erste Moment, wo du bist so, boah, Alter, er ist der Krasseste. Und dann, wenn er diese Jungs ins Krankenhaus fährt mit den gebrochen, weil es ist so asozial, aber es ist halt so gut, ey. Ja, und dieser Kettleman-Strang, den würde ich ein bisschen außen vor lassen, weil ich finde, diese Kettleman-Geschichte, die sorgt eigentlich nur dafür, dass das Verhältnis zwischen Mike und Jimmy sich vor allem verbessert, weil Mike ist ja da in diesem Anwaltsschuppen, wo halt die ganze Zeit diese Pflichtverteidigerfälle ablaufen und sowas, dieser Staatskanzlei, da ist er ja der Typ, der den Parkplatz im Endeffekt bewacht, und da necken die sich die ganze Zeit und dissen sich die ganze Zeit.
Moment, ich dachte immer, es wäre das Polizeipräsidium.
Oder ist es das Polizeipräsidium? Wahrscheinlich ist es das. Ich weiß ja nicht, wo so Fälle abgehalten werden. Ist auch egal. Auf jeden Fall sitzt er da draußen an dem Kassenhäuschen und fuckt sich halt die ganze Zeit mit McGill ab, weil der immer zu spät die Scheine zieht und sagt so, komm, lass mich durch, Alter, ich war nur 10 Minuten drin. Nein, du musst den Schein lösen, der ist abgelaufen, bla bla bla. Und das ist sehr, sehr lustig. Und die necken sich dann irgendwann, aber die finden dann ja auch irgendwann einen Weg, miteinander zu arbeiten.
Und zwar baut er dann irgendwann sein schwieriges Verhältnis mit Mike aus. Die beiden werden eine Art Partner und arbeiten Hand in Hand an Kleinigkeiten. Mike ist ein Ex-Cop, dessen Sohn von korrupten Kollegen hingerichtet wurde und an denen er sich in seiner kaltblütigen Art gerecht hat. So hat er seinen Job verloren und ist nur im Kassenhäuschen tätig. Mike kümmert sich um sein Enkelkind sowie seine Schwiegertochter. Ich glaube aber, er ist sein Job losgeworden, weil er gesoffen hat. Die Tatsache, dass er sich an den gerecht hat, ja, ich glaube, die ist nie richtig rausgekommen. Also, die hatten den Verdacht und es wurde auch ermittelt gegen ihn, aber so richtig dahinter gekommen sind sie nie. Er hatte halt diese zwei Typen, die seinen Sohn umgebracht haben, beziehungsweise die den irgendwie auch verarscht. Also, es waren korrupte Wichser, die wollten irgendwie, dass er da mitmacht. Der wollte nicht mitmachen, weil es natürlich ein ehrenhafter Kopf war. Dann haben sie ihn umgelegt oder so getan, als wäre er bei der Schießerei zu Tode gekommen. Und er ist denen auf die Schliche gekommen und das war wieder so eine geile Mike-Geschichte irgendwie, wie er die halt auch in der Bar so irgendwie da so angeschwätzt hat.
Wie er sich so besoffen gestellt hat.
Wie er eine Knarre im Auto versteckt. Dann haben die den nach Hause gefahren, dann wollten die nach Hause fahren, dann haben sie aber gemerkt, der weiß was, so, dann wollten sie ihn umbringen, dann hat er die Knarre schon im Auto gehabt, dann hat er die gekillt. Mega geil, Alter. Ich fand die, das war so, da war ich drin in der Serie. Da habe ich mir gedacht, ja Mann, genau, weil ich wollte von Mike viel mehr wissen irgendwie zu dem Zeitpunkt als von Saul. Ja. Irgendwie finde ich den Typen so trocken, so geil. Das ist so ein geiler Oldschool-Motherfucker, Mann, der kennt keine Kompromisse, der war im Krieg. Geiler Typ.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin auch großer Mike-Fan und das ist schon sehr, sehr geil. Der spielt es halt wirklich wahnsinnig gut. Also das ist wirklich das extrem Skat. So, finde ich. Also ich mag den sehr und der sorgt auch für ein bisschen dieses Breaking Bad-Feeling. So. Und das ist auch wichtig, dass es den gibt, so, weil auch in der zweiten Staffel ist das sehr, sehr entscheidend, was jetzt so dieses Breaking Bad-Feeling angeht. Und Saul hieft dieses ganze Ding halt eigentlich eher mal auf diese Anwaltsebene und auf dieses so, ja, wie munkelt man sich da durch und noch eine verrückte Idee und sowas. Und das dann halt immer so diese Jimmy McGill, Saul Goodman-Attitüde, die dann halt glänzt und die dann halt hervorsticht. So. Und so hat jeder so ein bisschen seine Rolle und so jeder Behandlungsplot. Bei McGill ist es ja so, dass er, ich erzähle jetzt einfach mal frei, da muss ich vorlesen, findet ja raus, er spezialisiert sich ja dann auf die Alten, weil er versucht ja dann, nachdem das mit den Cattlemans nicht geklappt hat, wirbt da rum und versucht halt irgendwie Kunden zu werben. Und das ist alles für ihn ein bisschen schwierig. Und dann startet er auch diese Nummer mit der Werbeanzeige, die dann abgehängt werden soll, weil sich HMM dagegen wehrt. Und dann inszeniert er ja diese Nummer mit dem hier, Vorsicht, der Typ wäre fast runtergefallen, der das Schild abhängen soll. Und so kommt er ins Gespräch und sorgt dafür, dass seine Werbeanzeige viel mehr Leute gesehen haben, als sie da hängen. Wo er auch wieder so ein bisschen sein Geschick beweist und so seine Denke und so. Und als er da auf der Suche nach Kunden ist, entdeckt er halt die Alten für sich, weil er kann schwätzen, er ist sympathisch, die alten Leute finden ihn gut, so, er ist ein bisschen so ein Typ, er hängt immer beim Bingo rum, liest die Bingo-Zahlen vor und so weiter.
Er schmiert ihn einfach Honig ums Maul, genau, das macht er so gut, er ist so der Schwiegersohn-Typ.
Er ist so ein bisschen so dieser eklige, sie haben wieder eine neue Hüfte, sie tanzen so toll, keine Ahnung, ist ja wirklich so ein bisschen, und dabei findet er drin raus in so einer Altersheimkette, wo er immer abhängt wegen dem Bingo und so.
Übrigens, ich finde, das sind so geile Szenen, wie er dieses Bingo moderiert. Das macht er halt irgendwie, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und in der zweiten Staffel gibt es nochmal eine richtig geile Szene, aber auch so, wie er das so moderiert und so, das ist, finde ich, richtig witzig. Also da mag ich ihn so irgendwie in diesen Rollen.
Ja, total. Das ist ja das, was ihn, das ist ja auch der Charme, der ihn auszeichnet, irgendwie so als Person und als Charakter und so. Naja, und dann ist es eigentlich so, dass er rausfindet, dass dieses Altersheim, in dem er tätig ist, oder diese Altersheimkette, alte Leute sind nicht mehr die Schlauesten, die gucken nicht mehr auf jede Rechnung, die rechnen halt für viele Kleinigkeiten viel zu hohe Preise ab. Also irgendwie auch Sachen, die wirklich weit über Hotelkosten liegen und sowas, irgendwie so Klopapier, dann 5 Euro Dollar und da nochmal und so, klabustern die sich da so ein bisschen das Geld zusammen und das findet er halt raus und er kommt halt auf die Idee, eine Sammelklage zu organisieren von diesen ganzen alten Leuten und mobilisiert die dann auch, weil er halt dagegen klagen will. Aber er merkt halt, dass dieser Fall, weil die reden halt ja auf einmal von riesigen Geldsummen.
Und man merkt so, das ist nicht die einzige Filiale, das ist so ein landesweiter Fall, so er ist ja nur ein kleiner Anwalt, so was will er das alles alleine?
Was will er da machen? So. Und deswegen hat er die Idee, trotz des schweren Verhältnisses, trotz seines Rauswurfs und seinem furchtbaren Verhältnis zu Chuck und zu wie heißt der andere, Herman, ich weiß nicht mehr, dieser blonde Typ da, der so ein bisschen aussieht wie dieser deutsche blöde Schauspieler, dieser dumme Moderator, den ich so hasse, der, verstehen Sie, Spaß moderiert hat. den versucht er ja dann so irgendwie zu überzeugen und in den Fall zu geben, sagt, lass uns da kooperieren. Die Bedingung ist aber, dass ich mit reingehe. Da gibt es ja so einen Vertrag, dass sie sagen, okay, wir nehmen uns den Fall an. Und obwohl das ein riesen krasser Fall ist und dieser Anwaltskanzlei HMM ein riesen Ding reinholt und wo die mit echt richtig viel Schotter machen können über die nächsten Jahre, betrachtet Chuck das alles kritisch. Er sagt die ganze Zeit, du munkelst und so. Das stimmt auch. Er munkelt die ganze Zeit. Er macht Sachen, die nicht richtig, die so hart an der Grenze sind oder die auch schon eigentlich illegal sind. Er macht nicht immer alles richtig so, aber er kommt halt an sein Ziel durch seine Art. So, es gibt diese unfassbare Szene, wenn sie ihn aus dem Altersheim rauswerfen wollen, wenn er aufs Klo geht und sich einfach noch auf Klopapier dieses Schreiben verfasst. So, das ist alles wahnsinnig krass. Und dann geht er halt einen Deal mit HMM ein, da arbeitet ja auch Kim. Kim ist so seine Liebschaft, seine Freundin, die Frau, die er eigentlich liebt. Kim Wexler.
Die ihn auch irgendwie liebt.
Die ihn auch liebt so. Und das ist alles noch so. In der ersten Staffel wird das ja alles noch nicht so klein. In der zweiten Staffel wird das viel klarer, wo das Reise mit den beiden hingeht. Naja, und dann, wenn er halt denkt, so, er könnte mitmachen und sie geben ihm halt, weil er den Fall rangebracht hat, sagen sie auch, du kriegst 20% und du hast das und die Rechte daran und sowas und das ist auch alles cool. Aber er will halt mitverhandeln. Er will halt Anwalt sein. Er will endlich Fuß fassen bei HMM. Und Chuck legt ihm wieder diese Steine in den Weg und sagt, nein, du darfst das nicht, so, du bist Jimmy, du bist Slippin' Jimmy, so, wir wollen das hier nicht, so, wir können dich hier nicht gebrauchen und sowas, nimm deinen Anteil, aber bitte lass uns in Ruhe. Und das, darum dreht sich halt ganz, ganz viele Folgen, so, einfach um diesen Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder. Man merkt immer mehr, dass dieser Bruder, und das ist ja so motivierend, obwohl dieser Bruder so krank ist und so Angst hat vor Elektronik und vor Handynetzen und vor draußen und sein und sonst irgendwas, nur mit so einer Aludecke immer vor die Tür rennt und sowas, merkt man halt so, der ist so angetrieben davon, um Jimmy zu verhindern, dass er halt auch einmal wieder vor die Tür geht. Also der bewegt, der ist auch so psychologisch so angetrieben auf den Hass auf Jimmy.
Das wird dann nochmal in Rückblenden, glaube ich, so ein bisschen erklärt in der zweiten Staffel, woher sein Hass auch so ein bisschen schürt. Es ist nicht nur dieses Ding, dass er denkt, er ist kein guter Anwalt oder er will kein guter Anwalt werden. Also da gibt es schon noch ein paar andere Motive. Aber auf jeden Fall finde ich das auch mega snitchy, wie der versucht die ganze Zeit.
Er nervt schnell.
Ey, genau, ich verstehe das schon so. Ja, klar, okay, er ist Slippin' Jimmy so, er macht immer so seine Sachen, die nicht so ganz hundertprozentig richtig sind. Ich weiß, wie hieß das, Mandantenfang oder so, irgendwie haben sie das genannt, ne?
Ja.
Und was er hält dann so mit so geilen Methoden, da hat er so einen geilen Cowboy-Hut auf, wirklich, glaube ich, noch so eine Zigarre im Maul. Und dann gibt er so einem Typen von diesem Altersheim $50 oder so und sagt, hier, pass mal auf, simulier mal so eine Autopanne. Dann bleibt er stehen mit seinem Bus, Slippin' Jimmy geht rein in den Bus und sagt so, hey, pass mal auf, ich will nur ihr jetzt was erklären. Alle hören natürlich zu und dann erzählt er ihr so ein bisschen was hier, wie wäre das denn, ne? Wenn du und dein Schwiegersohn zusammen beim Essen seid und auf einmal merkt ihr euch, Kartoffelchen zu viel berechnet, was ihr gar nicht gegessen habt oder so.
Naja, er verkauft es halt so unfassbar geil.
Und es ist wirklich eine mega geile Szene und am Ende hat er halt irgendwie so 20 neue Kläger und das ist halt... Ja,
er holt
halt
ständig neue Leute rein, er macht ja dann noch diesen super absurden Werbefilm, also es ist auch einfach geil, wie er den inszeniert, wie er den dreht, das macht er auch alles hinter dem Rücken von HMM, die sich dann mega darüber aufregen und so weiter und so fort. Oder nee, da ist er schon bei der anderen Agentur, ne?
Ja.
Da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen. Aber er ist halt so jemand, er handelt sehr eigenwillig und nicht immer rechtlich korrekt, aber er kommt halt zu seinem Ziel und er kommt sogar in sehr großem Ausmaße zu seinem Ziel. Aber weil er halt so ein bisschen schmierig dabei ist und sowas, schafft er halt nie diesen Sprung so richtig aus dieser Rolle raus, die ihm immer auch zugetragen wird. Und darum dreht sich eigentlich so ein bisschen die erste Staffel, was dann damit endet, dass er halt die Kanzlei wechseln soll, weil dieser Fall ja inzwischen landesweit ist, sagt man halt bei HMM, pass auf, oder die Kim macht ihm das ja dann sogar klar, glaube ich.
Ja, und ich glaube, dieser andere Typ, ich weiß jetzt nicht, wie heißt der
Blonde?
Bob? Heißt der Bob?
Nee.
Ich weiß nicht, wie heißt
das. Henry? Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Der blonde Typ, der aussieht wie Neil Patrick Harris, sagt zu ihm dann quasi, also er hilft ihm schon ein bisschen, weil ich glaube, er wollte
schon... Er hasst ihn auch gar nicht so.
Er wollte ihn in der Firma die ganze Zeit, denkt man halt, er wäre so sein großes Feindbild, aber dabei ist es halt Chuck, sein Bruder, was sich dann Mitte... der ersten Staffel rausstellt und er sagt dann, hier, pass mal auf, geh doch dahin, empfiehlt ihn sogar so ein bisschen und dann geht er am Ende fast zu dieser anderen Kanzlei, oder ist er sogar ein bisschen, ne?
Ja.
Aber dann hat er so einen komischen Ausbrecher und geht erstmal wieder nach Hause zu seinen Wurzeln und trifft da seinen alten dicken Freund Marco, im wahrsten Sinne des Wortes dick, und macht mit ihm diese geile Slippin' Jimmy-Scheiße. Und ich finde diese ganzen Moves, die die da machen, da gibt's auch nochmal so eine Sequenz in so einer Bar, wie sie da irgendwie so einen Typen abziehen und so tun, als wäre dieses Dollarstück irgendwie jede Menge Kohle wert. Ey, das finde ich richtig witzig.
Ja, ja, das ist ja so der Kerl, der ihn auch so ein bisschen mit in diese Rolle gepresst hat, so mit dem, wenn man seine alten Spielchen, gibt es ja die Vergangenheit, wo man auch das erste Mal erfährt, wo er eigentlich dieses Saul Goodman kommt, weil er immer sagt, it's all good man, so, weißt du so. Und deswegen heißt er, hat er so diesen Namen Saul Goodman weg. Und das wird nur so eine Andeutung, die dann auch gar nicht weiter ausgeführt wird, aber man merkt so, okay, darum, das wird dann später die Richtung werden, so. Und der ist ja eigentlich viel entscheidender, auch wenn er nur ganz kurz auftaucht, so. Der stirbt ja in der letzten Folge. Und als der stirbt, wird ihm halt klar, ey, ich fand diese ganze Phase, also dieses mir ist jedes Mittel rechtmäßige, mir ist jedes Mittel recht, das gefällt mir gut. Und dann wechselt er ja in letzter Sekunde nicht zu diesem Job. So, er fährt ja dann mit dem Auto weg und er nimmt diesen Job gar nicht an bei dieser Kanzlei. Erstmal, denkt man so. Und damit ist er dann auch... ist die erste Staffel eigentlich mehr oder weniger beendet. Aber was war nochmal mit der anderen? Er ist ja trotzdem dann kurz in der anderen Kanzlei. Sie setzen ihn nur rüber, ne? So, weil er nicht bei HMM arbeiten soll. Oder wie war das nochmal genau, Christian?
Ja, also er ist da schon länger. Die andere Kanzlei steigt quasi ein in den Fall, weil der Fall zu groß wäre für HMM.
Aber wann ist denn diese Szene gewesen? Ich merke mich gerade, dass ich da ein bisschen was vertausche.
Ja, ich glaube auch, du hast... Aber ich weiß es auch nicht so ganz genau.
Wann ist denn die Szene, wo sich über den Werbefilm aufregen? Das ist in der ersten Staffel.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre, also vom Gefühl her, ich habe das richtig krass gebinged, vom Gefühl her müsste es zweite Staffel gewesen sein, weil dadurch fängt sein Job an zu wackeln bei der neuen Kanzlei. Weißt du, wie ich meine? Es ist eine Story, egal ob Staffel 1 oder 2, ich weiß es nicht, wir wissen es jetzt nicht. Wir können es, Max, was sollen wir machen? Die Leute sollen sich selbst...
Leute, jetzt euch wieder Hasskommentare auf iTunes, die können nichts, die wissen nichts. Ich war mega fiebrig, als ich es geguckt habe. Ist das eine Entschuldigung? Ich glaube schon.
Das ist, ja, klar nicht.
Ist ja auch egal. Ich finde, die erste Staffel, in der passiert nicht wahnsinnig viel. Das war so mein Fazit damals, als ich die erste zu Ende war. War ich so, ja, es passiert nicht mega viel. Aber ich mag die Stimmung sehr. Ich mag die Charaktere und die tragen das halt einfach so. Also Stimmung plus Charaktere tragen diese Sendung wirklich auf Händen und bescheren dem Zuschauer eine gute Zeit. Einfach dadurch, dass man alte Bekannte wieder sieht. Dass man Mike sieht, dass man Saul Goodman sieht, dass man ihn bei noch mehr, auch so wie sie diese Kettlemans ausknipsen, so mit dieser ganzen, wie er das Geld manipuliert auf dem Spielzeugauto und dann tut er das in die Tasche und dann suchen sie die Tasche drin. Mike geht dann einfach ins Haus rein, holt alles raus und sie nehmen so, sie machen so Robin Hood-mäßig, nehmen das Geld einfach weg und sagen so, wir haben ihn jetzt damit. Damit sind sie raus. Das ist super. Da sind richtig, richtig großartige Szenen drin. Und ich glaube, wenn man die erste Staffel guckt und dann geht man vielleicht mit so ein bisschen so, ja, was ist da jetzt eigentlich gerade richtig viel passiert? Da ist nicht so viel passiert. Aber man geht trotzdem mit einem sehr guten Gefühl raus, weil man einfach eine schöne Serie geguckt hat, die sehr gut geschrieben ist, die sehr, sehr viele tolle Figuren hat, die schöne Kniffe hat. Und das ist so das Fazit zur ersten Staffel. Und die zweite Staffel, mir wurde gesagt, die zweite Staffel dreht dann wesentlich mehr auf und dann greife ich gleich vorweg, finde ich gar nicht so. Ich finde, die zweite Staffel hat ein bisschen mehr Fahrt, aber auch jetzt nicht, die fährt jetzt nicht 100 Kilometer schneller als die letzte Folge.
Die zweite Staffel hat aus dem Grunde mehr für mich, oder hat bei mir mehr bewirkt, weil es gibt viel mehr Mike-Szenen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da komme ich jetzt auch mal zu einem kleinen Fazit von meiner Seite. Ich finde, Saul oder Jimmy, ich mag jede Szene mit ihm und ich mag es, wenn er actet. Also wenn wirklich was passiert bei ihm. Wenn er sich irgendwo rausquatscht mal wieder. Oder wenn er jemanden, wenn er was verhandelt. Oder wenn er irgendwo bei so einem Bingo-Abend steht. Ja, Das finde ich richtig, richtig nice.
Ja, aber ich mag auch total, dass man merkt...
Aber die Story, die finde ich... Also Saul's Story, die finde ich nur okay. Ja? Ich finde auch diese Kim Wexler-Liebesstory, die finde ich, ich finde sie nur okay. So, ich gucke mir das alles an, ich finde das jetzt so scheiße.
Aber weißt du, warum die gut ist? Weil die nicht aufdringlich ist. Das ist keine aufdringliche Liebesgeschichte.
Absolut. Die klutschen sich nur an. Das ist eine ganz komische Art von Beziehung. Also, das muss man schon mal sagen. Nee, angenehm. Alles angenehm, aber es haut mich nicht um. Aber Mike finde ich richtig geil, weil der versetzt mich wieder so zurück in dieses Breaking Bad-Feeling. So mit Tuco und mit Hector, der dann noch dazukommt. in der zweiten Staffel finde ich alles, also das finde ich richtig geil, muss ich sagen. Und deswegen bin ich auch bei der Serie geblieben, deswegen fand ich es geil und hatte Bock, die zweite Staffel anzugucken. Aber jetzt nicht, weil ich gesagt habe, ich finde die Story von der Geschichte, wie auch Slippin' Jimmy Saul Goodman wurde, die finde ich okay, die finde ich gut erzählt, so. Da musst du diesen Breaking Bad Hintergrund für haben, glaube ich, damit du das liebst. Das wissen die auch, die Macher, so, und darauf baut es auch auf, glaube ich, so ganz klar. So, die wissen, mit welchen Reizen die da spielen müssen, so eine Szene in der Wüste und so weiter. Aber ich bin richtig großer Mike-Fan, ich finde diesen Typen so geil und deswegen hatte ich so Bock auf die zweite Staffel, als ich auch gehört habe, dass es noch ein bisschen mehr Szenen gibt, sowieso. Und ich glaube, die haben das auch gemerkt, die Macher, dass viele Leute krass auf Mike abfahren, deswegen hat er auch eben diese Spielzeit in der zweiten Staffel, ne?
Ja, aber man muss trotzdem sagen, also ich bin tatsächlich mehr Team Goodman so, aber das liegt, da liegen auch nicht mehr viele Welten dazwischen so. Mike ist halt einfach unfassbar geil gespielt und man liebt den ja auch irgendwie. Man liebt den ja schon seit Breaking Bad. Bei Breaking Bad, als am Anfang auftauchte, dachte man jetzt, okay, was ist das für ein Hurensohn? Und dann merkte man irgendwann relativ schnell, das ist ein ganz krasser Typ und das ist eine ganz krasse Figur. Und da steckt auch viel mehr dahinter, weil das ist ein alter Mann, der hat ein riesiges Herz und auch für diese, wie er sich um seine Schwiegertochter kümmert, so mit dem Kind und so, dass er da eigentlich alles hinsteckt. Da merkst du schon so, wie er dieses Kind liebt. Das ist großartig. Ich mag aber, was ich an Goodman mag, beziehungsweise an Jimmy McGill, ist, dass man endlich auch mal diesen Saul Goodman erlebt, der total gebrochen ist, der lieben kann, der eine ganz, ganz schlimme, der eine ganz krasse Kämpfernatur ist, der ganz, ganz motiviert ist ständig wieder, obwohl ihm alle ständig Steine in den Weg werfen. Der irgendwo immer
vor
noch
allem
eine Chance
sein größter
sieht,
so. Held, Alter, sein Bruder, so den Typen, zu dem er aufschaut, dem er nacheifern will. Er ist der Typ, der ihm die ganze Zeit Steine in den Weg legt. Und das finde ich auch krass, dass er da so ein Durchhaltevermögen hat, dass er ihn nie aufgibt. Er gibt ihn nie auf, so. Er hört nie auf, ihn zu lieben und sein Bruder zu sein, nur weil er ein Wichser ist. Er ist wirklich ein Arschloch, Alter. Kein Mensch kann mir sagen, dass er den Typen leiden kann.
Naja, es ist echt, und ja, es sind halt Geschwister, so. Du merkst halt, aber der Chuck, das ist ein richtiger Pisser, so. Also der, wie der dann auch wirklich dann immer mehr rausgeht und sowas, ja, auch in der zweiten Staffel noch vermehrt, weil er so einen Hass auf seinen Bruder hat oder weil er so einen Drang verspürt, den zu bremsen, das ist krass. Also wenn du dann sogar deine Krankheit vergisst, weil du deinen Bruder ausbremsen willst, und das ist ja nicht mal so, dass der Menschen umbringen will, sondern der will halt Karriere machen als Anwalt. Wenn du die Motivation hast, gegen solche harten Fakten anzukämpfen, dann musst du deinen Bruder echt scheiße finden. Na dann gute Nacht.
So, gehen wir mal ein bisschen auf Staffel 2 ein.
Das machst jetzt mal du.
Ich lese es jetzt mal vor, was hier steht, und dann gehen wir da mal ein bisschen mehr drauf ein. Nachdem Jimmy sich samt der Ablösesumme abgesetzt hat, trifft er auf Kim, die ihn überredet, zurückzukommen. Er will mit ihr eine Agentur gründen, da die beiden auch eine Beziehung führen. Er will sich den alten Leuten annehmen, sie will alte Kunden, unter anderem eine große Bank mitnehmen. Sie hat bei HMM gearbeitet, sie wurde ja übernommen so damals.
Genau, sie wurde da ausgebildet.
Ausgebildet, er wurde ja nicht übernommen und so weiter. Und sie kam irgendwann um die Ecke mit so einer krassen Bank. Und HMM hat gecheckt, okay, da ist richtig Kohle drin. Und dann hat halt wieder dieser Neil Patrick Harris-Verschnitt eine richtige Assi-Aktion abgezogen und hat die wieder, am Ende erklärt er das noch ein bisschen, warum er das gemacht hat, finde ich aber lächerlich. Er hat sie dann wieder in diese Poststelle oder wie auch immer man das nennt, gesteckt, während er halt mit diesen Leuten zusammengearbeitet hat. Er hat gesagt, okay, wir holen uns da die dicken Fische ran, so ist mir scheißegal, du bist trotzdem nicht wieder hochbefördert. Und die war halt richtig abgefuckt davon, hat ein paar Leute gehabt, die sie abwerben wollten und so weiter. Am Ende hat sie sich da nur wegen Jimmy entschieden, mit dem so eine Art kooperative Anwaltskanzlei aufzumachen. Jeder macht so sein eigenes Ding, aber sie haben eine Räumlichkeit, in der sie das alles machen. Und er freut sich natürlich, endlich mit Kim arbeiten, bla bla. Sie machen es und dann wird es richtig tricky, weil dann hurt Chuck wieder richtig rum. Er kann auf einmal wieder aus dem Haus gehen, ne? Er geht mal wieder auf die Kette, so zieht sich wieder neue Folien über, kommt in zur HMM und überredet die Macher von dieser Bank und sagt so, ja, nee, pass auf, und es ist eine super Entscheidung, zu Kim zu gehen, und geht da ruhig hin, das ist eine ganze Junge, die weiß genau, was los, die kennt sich auch damit voll gut aus, macht das so mega ironisch, der war noch nicht einmal ironisch in der ganzen Serie, und auf einmal packt er all sein Know-how aus und sein Verhandlungsgeschick und überredet diese Leute von dieser Bank halt doch bei HMM zu bleiben.
Da könnte halt auch der Fall eintreffen, das wird dann Kim halt nicht stemmen können, weil sie viel zu wenig Mann hat, aber das wird nicht passieren.
Ja.
Und das ist richtig asozial. Man hasst ihn einfach, wie er so da sitzt. So. Und der Hamlin auch daneben sitzt. Man ist so,
Aber der Hamlin sitzt daneben und ist selbst so, wow, okay, krass, Mann, was geht hier ab?
Ja, und das ist halt auch so geil, weil er hält ja diesen Vortrag und er ist ja echt so, da zeigt er so ungefähr das Verhandlungspotenzial seines Bruders. Oder da zeigt er auch, warum er so ein krasser Anwalt ist. Der Chuck, den hat man bis dahin ja noch nicht so viel in Aktion gesehen. Und es ist wirklich so, dass er ja dann in dem Moment, wo das Ding rum ist und sie die Kunden verabschieden, bricht er halt zusammen bei HMM. Das ist krass, so, weil er merkt, er ist immer noch, er hat sich wirklich jetzt nur für diesen Moment zusammengerafft und nur um jetzt hier Jimmy und Kim da irgendwie wieder mal in die Beine zu grätschen, hat er sich alle Kraft zusammengenommen, geht da hin und dann bricht er halt zusammen, muss wieder nach Hause und
kommt wieder nach Hause, genau, da liegt er wieder da im Delirium und am Ende taucht Jimmy wieder auf bei Chuck und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, ich weiß nicht, will er ihm jetzt wieder helfen oder führt er was im Schilde? Und er führt tatsächlich was im Schilde, weil er hat natürlich davon Wind bekommen, dass Kim eben doch nicht mehr den Auftrag bekommen hat, dass sie wieder bei HMM sind, die Großbank, und dann geht er so ein bisschen an diese Akten dran und macht einen Zahlendreher einfach nur rein in diese Anschrift, glaube ich, von der Bank.
Genau.
Mega krass, lange Szene.
Soll eine neue Bank gegründet werden, also eine neue Station.
Filiale.
Neue Filiale. Station. Filiale aufgemacht werden. Und sie sitzen dann halt vor diesem Komitee, was das bestimmt und sowas. Und dadurch, dass er mit diesem unfassbaren Aufwand in diesem Kopiershop steht, über mehrere Stunden und mit kleinster Kleinarbeit nur zwei Zahlen vertauscht, nämlich eine 1 und eine 6, statt einer 61 macht er eine 16 draus. Daraus baut er sozusagen eine Falle, die keiner registriert, weil es halt einfach so klein ist. Es ist so ein marginaler Fehler, aber er ist halt entscheidend darüber. Und es ist halt so, dass sich in dem Moment so ein Fall halt um 6 Wochen verschiebt. Und
die Filiale halt nicht eröffnen kann rechtzeitig. Was natürlich mega Summen sind für so eine Bank. Und am Ende sagt dann halt auch die Bank, okay, scheiß drauf, das war uns zu viel. Wir gehen wirklich zu Kim Wexler. Und sie kriegt dann den Fall zurück. Und Chuck checkt natürlich sofort, wer war im Spiel. Slippin' Jimmy.
Ja, genau. Und er sagt es ja dann auch irgendwie. Man zeigt halt auch einfach so seinen Anwaltszeilen, weil er sagt so, genau, du hast es so und so gemacht, als ich da und dann lag und im Delirium war und mich vor Krankheiten nicht berühren konnte, hast du mir die Akten geklaut und sowas. Obwohl er nichts davon mitbekommen hat. Er hat es wirklich nicht registriert. Es passierte alles, während er geschlafen hat und fertig war.
Und dann ergreift Kim so ein bisschen zum ersten Mal die Methoden auch so von Slippin' Jimmy, ne? Genau. Sie sagt dann auch so, ja gut, aber hast du Beweise? Und sie schaut aber die ganze Zeit Jimmy so an und Chuck auch so an, so nach dem Motto, scheiße, der hat recht. Und dann checkt sie aber, er hat keine Beweise und sagt so, ja, hast du Beweise? Nee, hast du nicht. Ja, warum unterstellst du ihm sowas, Mann? Der Typ will dir nacheifern, der will so sein wie du. Du legst ihm nur Steine in den Weg, dann macht sie ihm so ein paar Vorwürfe. Aber den interessiert es einfach nicht, diesen Chuck. Also nicht wirklich. Er sucht immer weiter nach Beweisen. Er ist halt ein geiler Anwalt, also das merkt man schon. Was am Ende dazu führt, dass er in diesem Copyshop steht, mit seinem komischen Assistenten, den er jetzt mittlerweile hat.
Ja.
Steht er in diesem Copyshop und versucht halt diesen Typen auszuquetschen, den er was Slippin' Jimmy vorher bestochen hat. Und er gesagt, hier, hast du $200 oder so. Sag ihm einfach nicht gleich, was los ist, mein Bruder, wenn er vorbeikommt. Und er hält auch echt die Schnauze. Dann kriegt er wieder so einen komischen Anfall, fällt um, kracht richtig krass so. Das war so ein richtiger Million-Dollar-Baby-Moment mit seinem Kopf auf diese Kante vom Tisch. Und dann liegt er erstmal wieder im Krankenhaus, wo er übrigens nur hingekommen ist, weil Jimmy den Krankenwagen gerufen hat.
Weil Jimmy sieht das halt auch aus der Ferne und keiner handelt in dem Laden so. Und das zeigt dann wieder, weil Jimmy bekommt halt mit, dass dieser Ernesto heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Der hat sich das Ganze, der ist irgendwie, hat den Typen angerufen vorher oder ist da hingefahren zu dem Copyshop, weil das ist der einzige Beweis, der irgendwo liegen könnte, ist in diesem Copyshop. Und dass der Typ sagt, so, ja, der war hier und hat hier Zahlen ausgetauscht. So. Das ist der einzige Beweis, der existieren könnte.
Genau.
So. Und Ernesto ist dann schon zuerst da, dann hält der Typ aber die Klappe oder sagt sogar, ja, den Typen auf dem Foto kenne ich. Und dann holt er ja Chuck. Und in der Zeit, während Ernesto Chuck holt, geht Saul Goodman, aka Jimmy McGill, rein und besticht ihn, geht wieder raus und dann sieht er das Szenario, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass er da drin steht, ausrastet, weil der Typ die Fresse hält und dann wird er so wahnsinnig von dieser ganzen Elektrizität und von den 1000 Kopierern und den Laden. Und das ist immer mega geil inszeniert im Übrigen. Diese Szenen, wenn du dieses Gefühl bekommen sollst, wie das Chuck erdrückt, diese Elektrizität.
Ja.
Das ist überkrass, das beklemmt dich so beim Gucken. Du bist die ganze Zeit so, ah, das tut einem richtig weh, ganz fiese Sounds und so. Und du kannst deinen Pain richtig fühlen und dann klappt er halt um und haut mit dem Kopf auf den Tisch und keiner reagiert richtig, Ernesto reagiert nicht richtig, der Typ mit dem Tresen reagiert nicht richtig und die Bruderliebe treibt das da rein, dass Jimmy, obwohl er sich ja nicht erkenntlich zeigen darf, weil sonst könnte auffliegen, dass er was damit zu tun hatte, rennt rein,
macht die Lichter aus
und ruft einen Krankenwagen und sagt so, und Dings kriegt das auch mit. Chuck wacht dann wieder auf und kommt zu sich, dann holt der Krankenwagen ab und dann sagen die, sie waren ja nur eine Minute bewusstlos. Und da sagt natürlich Chuck so, hä, wie geht denn das? Der war doch nur eine Minute, ich war doch nur eine Minute weg. Wie konnte denn Jimmy so schnell hier sein?
Und das Krasse ist, also man muss doch sagen, er hat auch einen neuen Werbefilm gedreht, der richtig krass war. Den hat er auch geschaltet in so einen Spielfilm rein. Und das erscheint dann im Abend. Und eigentlich müsste er an seinem Telefon sitzen und er kriegt jede Menge Anrufe. Aber er schaltet sein Handy aus und kümmert sich nur um seinen Bruder Chuck, der das größte Arschloch ist, was es gibt. Und sagt, nee, ich bleib jetzt hier sitzen, bis der Typ wieder aufwacht und bis es dem wieder gut geht. Und dann wacht er auf.
Macht ihm direkt Vorwürfe
und sagt so, ja, Moment mal kurz, du warst ja dann direkt nach einer Minute da. Das bedeutet, du warst da, du warst nie weg. So, du hast den Typen bestochen, keine Ahnung.
Ja.
Und dann rettet Ernie.
Genau. Der rettet ihn dann.
Und sagt dann so, ja, ich habe ihn angerufen. So, mega krass, weil die mal zusammen in der Poststelle gearbeitet haben. Sagt er, nee, wir sind doch Freunde, alles gut. Ich merke, dass der Typ ein Arschloch zu dir ist. Warum soll ich ihm helfen? Und alles endet dann damit, dass er irgendwann Chuck wieder zu Hause besucht. Der wirklich überhaupt, jetzt dreht er total am Rad, hat sich alles.
Das ist ein Alu-Käfig gebaut. Xavier Naidoo Cave.
Und man denkt sich, okay, der Typ rastet er komplett aus. Aber das will er nur erzeugen. Denn dann fragt er ihn, jetzt erzähl mal wirklich, wie war's. Und dann packt er die ganze Story aus. Nur damit Chuck sich wieder erbaut. Ja, damit er wieder anfängt, an sich selbst zu glauben, weil er hat auch gekündigt in der Firma, genau, die er mit aufgebaut hat.
Jimmy will ihn motivieren so und das will ihm halt klar machen, so, du hast dich nicht getäuscht, ich bin schuld. Was hat der Wichser gemacht? Der hat das alles so schön inszeniert und hat so an Jimmys Gutglauben appelliert durch sein Verhalten, dass er natürlich mit so einem Geständnis gerechnet hat und hat ein Aufnahmegerät im Raum platziert. Und damit endet die zweite Staffel. Und man ist so,
und fuck. Damit endet die zweite Staffel und natürlich gibt es noch den parallelen Handlungsstrang mit Mike.
Den kannst du mal ausführen.
Ja, also es gibt diese extrem krasse Szene, in der Tuco, ja, wie heißt nochmal der Handlanger von Tuco, der mit dem Mike Kontakt hat?
Den vergesse ich immer. Ich weiß, wen du meinst. Der taucht ja auch in der ersten Staffel auf. Also auch ein bisschen mit diesem.
Der ist eigentlich ganz cool. Also dieser Dude sagt halt, pass mal auf, ich habe ein Problem mit Tuco, der guckst zu viel, irgendwann schießt er mir in den Kopf, kannst du mir helfen, du kriegst so und so viel Kohle, wenn du mir hilfst, dass der Typ umgelegt wird. Sagt er, umlegen werde ich ihn nicht, aber er sorgt dafür, dass er in den Knast kommt. Alles klar. Also inszeniert er so eine Geschichte, fährt sein Auto an und lässt sich von ihm so krass auf die Fresse hauen, aber hält ihn dabei fest, er lässt ihn nicht entkommen. Dann kommen die Bullen, sperren Tuco ins Gefängnis, dadurch wird Hector auf ihn aufmerksam. Hector, den kennt ihr wahrscheinlich noch, das ist der Typ, der im Rollstuhl sitzt und die ganze Zeit nur auf seine Klingel rumgeschellt hat.
Beste Szene.
Richtig geil. Der wird auf ihn aufmerksam und will er mit ihm verhandeln. Sagt, hier, pass mal auf, so, du hast ihn ja ins Gefängnis gebracht, tu mir einen Gefallen. Sag einfach, dass die Knarre, die Tuco hatte, dass die von dir war. Weil dann kriegt er irgendwie, ja, wird ein bisschen Strafen nachgelassen und so weiter, das würde uns sehr helfen, dafür kriegst du auch ein bisschen Kohle. Dann verhandelt er richtig krass mit ihm, sagt, ich will aber so und so viel Geld. Dann sagt er irgendwann, ja, okay, machen wir so. Dann gibt er die Hälfte wieder dem anderen Dude. Also er ist irgendwie so, er ist auch so ein krasser, der hat so einen krassen Gerechtigkeitssinn, Mann, obwohl er so ein böser Motherfucker ist. Das erstaunt mich so an Mike irgendwie. Er kann auch keinen Typ mehr schießen. Also gut, er hat die zwei Kopf erschossen, aber das war Notwehr.
Ja, die hatten auch seinen Sohn auf dem Gewissen. Also er ist schon. Kann schon, wenn er will.
Ja.
Ist jetzt nicht Batman. Aber ja, und dann legt er sich mit Hector an, weil. Er tut ja dann trotzdem nicht, was Hector sagt.
Er tut nicht so richtig, was Hector sagt und diese zwei Zwillinge stehen auch dann irgendwann mal da.
Ja, aber was tut er denn nochmal? Weil das fehlt mir gerade so ein bisschen. Da muss mir auf die, steht auch nicht, muss auf den Zettel gucken, steht da nicht. Das machst du jetzt mal schön. Du bist riesen Mike-Fan, auf. Chris Nanu, Filmkritiker.
Okay. Warum ist Hector so böse? Ja, weil er so viel Geld verhandelt und. Nee, das ist es nicht. Mann, scheiß drauf, Alter. Hector ist auf jeden Fall böse auf ihn und dann irgendwann entschließt
er. Er macht nicht, was Hector will. Punkt.
Ja,
das ist halt die
Leistung
gesagt. Hector so, hat Hector Anliegen und die erfüllt er nicht so. Und er sagt dann, nö, mach ich nicht. Fertig. Und damit ist es halt so, dass Hector sagt, okay, dann hast du Probleme. Und dann gibt es diese unfassbare Szene, wenn er halt mit seiner Schwiegertochter bzw. mit seiner Enkelin irgendwie draußen spielt und dann guckt er auf dieses Dach gegenüber und dann stehen halt einfach diese zwei Glatzköpfe da, die man aus Breaking Bad kennt, die in Breaking Bad dann auch so jämmerlich verrecken. Diese richtig abgefuckten Typen. Und das ist so eine krasse Szene. Da habe ich so gejohlt, Alter. Ich war so, oh, fuck, Mann. Weil das ist so asozial. Mhm.
Genau, sie machen dann nur diesen, sie drücken so die imaginäre Pistole ab. Und dann ist klar, okay, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Und warum Hector böse ist? Jetzt habe ich es wieder. Bam! Hallo! Ja, genau, er entschließt sich dann irgendwann diesen einen, beschattet Hector die ganze Zeit. Auf einmal sieht er, da ist so ein Truck. Und dieser Truck bringt immer Kohle und Drogen. Zu Hector. Den überfällt er dann, schnappt sich die Kohle. Hector checkt natürlich, dass er es war, weil er sagt, ja okay, der Typ hat ihn nicht umgebracht, wahrscheinlich ist er es. Und dann entschließt er sich irgendwann, damit seine Nichte nichts passiert und ihm selbst wahrscheinlich auch nichts passiert. Ein bisschen Selbstschutz ist er auf jeden Fall auch dabei, sich eine Waffe zu kaufen, einen kleinen Sniper, und will Hector erschießen. Allerdings stellt sich die ganze Zeit dieser andere Dude, mit dem er schon die ganze Zeit Kontakt hat und so korrupte Scheiße abgezogen hat, vor Hector. Irgendwie kriegt er nicht so richtig vor die Linse, kann nicht abdrücken, es ist ein bisschen schwierig. Auf einmal hört er ein Hupen von seinem Auto, baut seinen Sniper wieder ab, geht zurück zu seinem Auto ganz schnell, holt die Waffe raus, weil es muss ja jemand am Auto gewesen sein. Und es ist so eine krasse Gänsehaut-Szene, Alter, wie er so ganz langsam auf sein Auto zuläuft. Und denkst du, hey, wer kann das jetzt sein, Mann? Die sind doch alle in dem Haus. Die sind doch alle mega weit auf der anderen Seite. Er hat sie doch in seinem Sniper gesehen. Es kann niemand davon sein, von dieser Hector-Crew und Salamanca-Crew. Und dann geht er zu seinem Auto und es steckt so ein Stock zwischen dem Fahrersitz und der Hupe, die Hupe betätigt dauerhaft. Und ein Zettel steckt in der Windschutzscheibe, wo drauf steht, tu's nicht. Ja, don't. Und damit endet
auch der Handlungsstrang von Mike.
Genau.
Kennst du schon die Mutmaßung, wer das ist? Hat mir Lance erzählt im Übrigen.
Nee, kenne ich nicht.
Es gibt nämlich ein Anagramm in diesem ganzen, in der 10. Staffel, der 2. Staffel aus den 10 Folgen.
Ja.
Und zwar ist das Anagramm, der Anfangsbuchstaben der Episoden ist. Nicht, wenn man es, also, wie gesagt, das Anagramm. Erstmal siehst du es nicht, aber wenn du es richtig sortierst, hast du Frings Back.
Gustavo.
Und es geht halt jetzt die Anmutung rum in Foren und so. Ich habe es auf Reddit vorher noch gelesen, da habe ich mich tatsächlich mal auf Reddit durchgelesen, so eine Scheiße. Da gibt es wirklich, also die Vermutung ist so, dass Fring diesen Ast da hingeklemmt hat und dass Fring halt jetzt wieder zurückkommt, so, weil das Anagramm halt das so andeutet. Und das würde ja auch so ein bisschen zu der Handschrift von Vince Gilligan passen, so Quatsch zu machen. Das wäre sehr, sehr krass, weil Fring ist neben Goodman meine absolute Lieblings-Breaking Bad-Figur. Fring ist der Fall. Alter, das ist der Gott. Alles, was der gemacht hat in dieser Serie, jeder Satz, jede Mimik, er war einfach ein verfickter Boss, er war perfekt. Ja, ja. So, das war einfach von allen Mafia-Rollen und sonst irgendwas, von allen Gangster-Bösewichten war Gustavo Fring der asozialste, weil er der ruhigste war. Er war einfach der krasseste Typ. Und ich würde mich mega freuen, wenn Fring zurückkommt.
Also sagst du, es war Gustavo Fring, der die Hupe betätigt hat?
Ich wüsste nur nicht, warum. Na gut, weil er halt entweder mit Hector arbeiten will oder so, aber könnte sein. Also es muss auf jeden Fall eine Figur sein, die man jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, die man vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen hat, weil mir fällt sonst keiner ein aus dem... Alle, die da eventuell dran beteiligt sein könnten, standen unten vor der Linse. Die Zwillinge, die hätten sowas nicht gemacht, die hätten umgebracht. Der andere Typ stand direkt neben Hector. Oder Hector selber war... Also macht keinen Sinn.
Von dem war es keiner. Wer könnte es noch sein? Jimmy, auf gar keinen Fall, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Seine Schwiegertochter, ja, okay, vielleicht wenn sie ihm die ganze Zeit nachgefahren ist oder so, da hat sie aber erstens keine Zeit zu, weil sie ein Kind hat, wäre mega unrealistisch. Wenn du so ein Kind an der Backe hast, hast du mega viel zu tun. Zweitens finde ich das richtig geil, dass er die ganze Zeit Kohle anschleppt. Ich glaube, ihr ist mittlerweile egal, wo er sie herbekommt, weil sie hat auch ein bisschen... Das war auch so eine Szene in der ersten Staffel, wo sie meinte, ja, hier fallen Schüsse die ganze Zeit. Und ich muss hier dringend wegziehen, damit er möglichst in eine neue Wohnung zu ziehen. Aber er war die ganze Nacht vorm Haus und es sind keine Schüsse gefallen.
Ja, sie hat sich wohl einfach nicht wohlgefühlt. Ja. So viel Bock gehabt, da zu wohnen.
Naja.
Ist auch egal.
Ja.
Breaking Bad, sag ich schon. Better Call Saul. Was ist dein Urteil nach 2 Staffeln, Christian?
Ja, genau das gleiche Urteil wie nach der ersten Staffel. Das habe ich einfach nur vorweggenommen. Also, wie gesagt, ich mag Mike extrem, so richtig geil. Wenn jetzt noch Gustavo Fring kommen würde, das wäre fantastisch. Und ich mag natürlich auch Saul und Jimmy und ich finde Kimmy Wexler, finde ich okay. Und ich finde es auch ganz cool, dass ihr jetzt zusammen da so ein Ding machen. Und ich hoffe, dass Chuck bald stirbt. Und ansonsten ist mir... also diese Chuck-Sache, die nervt mittlerweile richtig krass. Ja. Ich hoffe, dass er irgendwann noch so ein bisschen zur Vernunft kommt, noch so ein bisschen seine Meinung ändert und ihm vielleicht mal auch irgendwann mal aus der Scheiße hilft. So, ja? Dass er sich irgendwann vielleicht mal für seinen Bruder einsetzt. Ich hoffe da noch ein bisschen drauf, dass sie irgendwann mal zusammen irgendjemanden richtig ficken.
Bin ich gespannt.
Die McGills. So, dass da irgendjemand mal kommt, so, der den ficken will, den Kleinen, so, und dann, dass dann der Große sagt, hey, du fickst ihn nicht so, ich fick nicht. Weil er ist ein mächtiger Anwalt und ich will, dass der noch einmal richtig so auch sich den Zuschauern so ins Herzen spielt, so ein bisschen mit so einer Nummer noch. Dass er einmal noch eine geile Aktion durchzieht, so, und dann danach soll er krepieren, dann ist es egal.
Ja. Ich weiß nicht, ob das für Chuck passieren wird. Ich glaube, irgendwann muss ja der Zeitpunkt kommen und die werden ja Better Call Saul nicht länger machen als Breaking Bad. So, ich denke, dass es maximal noch 2 Staffeln lang geht. Ich weiß nicht, habe nichts gelesen, wie weit man da vorangehen wird. Ich würde sagen, es gibt nur maximal 2 Staffeln. Kann auch sein, dass ich weiß nicht, ob eine dritte reicht, um den kompletten Werdegang von Saul Goodman noch niederzuschreiben. Aber 2 könnten es berichten und ich glaube, dass Chuck am Ende mit daran schuld sein wird, dass Saul Goodman das ist, was er ist, weil er wird ihn einfach so sehr ficken wollen. Und er hat ja jetzt gerade was krass in der Hand. Und die Frage ist jetzt so, mit diesem wahnsinnigen Cliffhanger geht man ja aus dieser Serie raus, im Übrigen dann wesentlich spannender ist als die erste Staffel vom Ende her. Ja. Weil man halt einfach weiß, okay, hier gibt es halt jetzt einfach ein richtiges Problem. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird, weil ansonsten ist Saul Goodman halt einfach richtig, sitzt da richtig, richtig, richtig krass in der Scheiße. Er kann ihn richtig, richtig dafür ficken. Ja. So. Das wird ja die ganze Zeit gesagt. Du weißt, dein Bruder ist energisch und du weißt, wenn er, der wird immer nach Beweisen suchen und sonst irgendwas. Naja, da bin ich gespannt, wo der Kniff kommt. Und generell bin ich sehr gespannt, wer sich hinter dem Ast verbirgt. Und ja, das ist so die erste...
Wahrscheinlich Groot.
Ja. Ich hatte nur einen Ständer. Groot. Ja, das war Better Call Saul. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Und zwar will ich dir eine Frage stellen, auf die du nicht vorbereitet bist. Spin-off, Thema Spin-off, ja?
Mhm.
Zu welchem Charakter aus einer anderen Serie wünschst du dir vielleicht noch einen Spin-off? Ich habe jemanden. Ich kann's, wenn du willst, kann ich es vorwegnehmen. Dann kannst du noch ein bisschen überlegen.
Ja, sag mal.
Und zwar wünsche ich mir ein Spin-off zu einem Hauptcharakter aus einer anderen Serie. Klingt ein bisschen komisch, aber True Detective Staffel 1, Rust, also Matthew, der hatte eine richtig krasse Vorgeschichte. Das wurde schon angemerkt, ist ja nicht schlimm. Also es haben bestimmt viele gesehen. Es ist für mich eine absolut krasse Serie gewesen, eine der besten überhaupt. So. Und zu dem Charakter hätte ich gerne die Vorgeschichte, was davor noch alles vorgefallen ist, wie er so wurde, wie er ist und so. Würde mich mega reizen, da was zu sehen. Also Rust, Matthew McConaughey, die Vorgeschichte zu True Detective Staffel 1. Ja.
Ich bin halt kein Spin-Off-Fan, muss ich sagen. Also tatsächlich war so Saul Goodman, wo ich das gehört habe damals, da war ich auch ein bisschen so, ne, aber das war noch, da war ich noch so, ey, Saul Goodman ist halt wirklich der geilste Typ auf dem Scheißplaneten. Cool. Und jetzt bin ich mal gespannt.
Ich dachte gerade, du sagst cooler. Ich dachte
gerade, cooler wäre ein geiles Spin-off. Cooler aus Flaked, Alter.
Ja, sondern so.
Oder der Dicker aus Must of None. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt. Was habe ich denn alles in den letzten Jahren geguckt? Ich weiß nicht, ich habe auch viele Sachen noch nicht gesehen oder nicht vollständig gesehen. Die Frage kann ich dir leider nicht so richtig beantworten. Tut mir leid.
Ist okay. Naja, gut. Ihr könnt ja mal überlegen, was ihr geil fändet als Spin-off. Schreibt es in die Kommis und twittert, das könnt ihr twittern, da müsst ihr nicht auf Facebook schreiben, das könnt ihr twittern, da reichen 140 Zeichen für. Ansonsten war das Better Call Saul, du hast glaube ich auch nichts mehr zu sagen, oder?
Nee.
Okay, dann Leute, was war das für ein destruktives Nee, Alter?
Nee.
Ja, okay, Leute, dann macht euch ein schönes Wochenende, wir sind raus und wir hören uns am Samstag wieder. Ciao. Ja.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal, denn auch im Autokino heißt es natürlich... To be continued.